Ja, meine Damen und Herren, vielleicht fangen wir an. Die Vorlesung Kulturtheorie in Deutschland und Frankreich seit 68, das ist eine Vorlesung zum postmodernen Denken, auch zum Poststrukturalismus, als einer Denkungsart, die zwischen deutschen und französischen Intellektuellen hoch umstritten war und zum Teil auch immer noch ist. Warum postmodernes Denken? Und die kürzeste Antwort lautet, das ahnen Sie schon, nach dem Archipel Gulag, nach Auschwitz, nach Hiroshima, das heißt nach den Katastrophen der Moderne, den Katastrophen des Modernismus, setzt eben eine Reflexion komplexerer Art ein. Und dabei geht es bezogen auf die jeweilige Modernitätskatastrophe immer um etwas anderes. Bruch der Kontinuität, darum ging es im Teil der ethischen Problematisierung, den ich heute abschließe. Kontinuität, das ist mit Manfred Frank gesprochen, das traditionsgespeiste Sprachsystem. Das ist die Fiktion eines Überdiskurses. Das ist der Gedanke der Einheit der Vernunft als ein homogenes Medium, ebenso homogen wie die Zahlen der Arithmetik und die Figuren der Geometrie, eben zwei Imagines okzidentaler Rationalität. Es gibt einen breiten Diskurs über Auschwitz als einen Zivilisationsbruch, und das reicht von Adorno bis Lyotard und vielen anderen. Ich stimme der Tendenz dieser Thesen zu, möchte aber darauf aufmerksam machen, dass Bruch der Kontinuität doppelt angesprochen werden kann. Wie schon vom Begriffsbild des Bruches her ja zwei Stücke anfallen. Es sind zwei Diskursuniversen, je nachdem, ob man sich an die Dekonstruktion all der Strukturen und Kräfte macht, die immer wieder zu Auschwitz hinführen. Also nicht Rekonstruktion, sondern Dekonstruktion natürlich. Oder ob man aus dem Grauen einen vielseitig verwendbaren Gründungsmythos des Bruches macht. Das ist das, was ich unter der Formulierung Sakralisierung des Holocaust behandelt habe. Ich denke, hier ist überhaupt nichts mehr selbstverständlich. Der Beitritt zum Diskurs, und zwar egal welchem, dem mythisierend sakralisierenden oder dem rationalen Diskurs, das sich einlassen auf etwas, sich verpflichten lassen zu einer Art der Argumentation, das ist selbst das ethische Problem geworden. Das ist eigentlich die Kernaussage zu dem Abschnitt Bruch der Kontinuität. Ja, ich komme jetzt doch recht zügig zum dritten Teil der ethischen Problematisierung, das Verschwinden der Verantwortung. Sie haben noch in Erinnerung, nicht ethische Problematisierungen treffen das Herz der Kultur. Die erste Problematisierung nahm ihren Ausgang vom Archipel Gulag. Angesichts dieses Geschehens erfolgte eine tiefgreifende Erschütterung alles Entwicklungsdenkens und der Legitimität von Erfahrungen, die Menschen machen. Perversion der Entwicklung, unter diese Überschrift hatte ich eben die Auseinandersetzung um Solzhenitsyn das Archipel Gulag gestellt. Der Kommunismus galt, Sie erinnern sich an Sartre, als Erfüllung all der Träume der Aufklärer und Progressisten des 18. und 19. Jahrhunderts, die die Geschichte der Menschheit auf ein edles Ziel hinsteuern sahen. Eine Entwicklung der Zivilisierung, eine Entwicklung der Humanisierung, des wahrhaften Fortschritts etc. Von einer Perversion der Entwicklung, wie man das für die Sowjetunion formulieren kann, von einer Perversion der Entwicklung hat man bei Auschwitz eben nicht sprechen können, als ob hier eine humane Idee nur schlecht verwirklicht worden wäre. Der Nationalsozialismus hatte auch überhaupt keine Idee von Entwicklung. Es ging um nichts weniger als um die Errichtung eines tausendjährigen Reichs. Unter Stalin war das anders. Unter Stalin ging es um, lassen Sie mich das karikieren, um 5-Jahrespläne, zur Vorbereitung des Einstiegs in die erste Phase des Aufbaus des Übergangs vom Sozialismus zum Kommunismus. Das ist eine Entwicklungstheorie, das ist etwas anderes als das tausendjährige Reich. An Auschwitz, an der Ermordung der europäischen Juden, haftet eine andere ethische Problematisierung. Sie betrifft die Idee und den Glauben an die Kontinuität der Zivilisation und der Aufklärung, und sie betrifft die ethische Problematisierung des Diskursbeitritts. Um Missverständnisse zu vermeiden, also Diskursverweigerung ist keine Lösung, und manche haben das ja nach 1945 gemacht. Denken Sie an Martin Heideggers hartnäckiges Schweigen zu Auschwitz. Kein Wort. Es ist andererseits eben auch nicht selbstverständlich, ob Sie diesem oder jenem Diskurs beitreten. Niemand kann Sie dazu zwingen, sich auf eine bestimmte Diskussion einzulassen, auf ein bestimmtes Vokabular. Es gibt eben diesen Bruch der Kontinuität, auf den dann noch weitere Brüche folgen werden. Oder wie Lyotard sagt, Sätze verketten sich nicht zwangsläufig im Überdiskurs. Der Gulag und Auschwitz, jetzt geht es um einen dritten Namen, das Verschwinden der Verantwortung. Es geht um Hiroshima. In der seit dem Historikerstreit ja anhaltenden Debatte um diesen Zusammenhang von Gulag und Auschwitz fällt überhaupt auf, dass der Name Hiroshima ganz selten fällt. Und zwar gerade auch bei einem Autor, wo man denken würde, da müsste es doch eigentlich vorkommen, nämlich bei Ernst Nolte. Ernst Nolte hat nicht nur mit seinem europäischen Bürgerkrieg den Historikerstreit losgetreten, er hat auch ein großes, lesenswertes Buch über den Kalten Krieg nach 1945 geschrieben. Irritierenderweise fehlt der Ort Hiroshima da drin. Auch in seinem Buch Der Europäische Bürgerkrieg kommt Hiroshima nicht vor. Von Hiroshima geht nun eine ganz andere Linie, noch einmal eine andere Linie der ethischen Problematisierung aus, die ich eben unter der Überschrift Das Verschwinden der Verantwortung zusammengefasst habe. Auch dieser Teil verdiente eigentlich ein ganzes Semester, eine Vorlesung, aber die Zeit fehlt uns. Einiges muss ich zunächst zum Ereignis selber sagen. Anschließend werde ich nach den Verantwortlichen fragen und in jeweiligen Kontext dann von Verantwortung und ihrem Verschwinden. Und anschließend exemplarisch wieder theoretische Aufarbeitungen im Vergleich Deutschland und Frankreich. Ja, ich gebe Ihnen zunächst die Übersicht mit den Punkten, na, da habe ich sogar falsch, im E heißt das natürlich, diese Folie bekommen Sie immer wieder. Also zunächst mal geht es um das Ereignis, 6. August 1945, und dann geht es um konkrete Namen, nicht? Das sind Überschriften, die nennen die Verantwortlichen oder Unverantwortlichen, das werden wir sehen. Julius Robert Oppenheimer, Harry Truman, Claude Easterly. Der Teil wird unterbrochen von Exkursen, nicht weil, ja genau, er wird unterbrochen von Exkursen. Jetzt muss ich mein Papier sortieren, okay. Ja, also das bekommen Sie immer wieder, müssen Sie jetzt nicht alles sich notieren. Ich fange an mit diesem Ereignis. 6. August 1945. Zunächst eine knappe Schilderung dazu. Und zwar lese ich Ihnen vor aus einer Studie von Jonathan Schell, The Fate of the Earth, Schicksal der Erde, ein in den frühen 80er Jahren in der Bundesrepublik und in Europa heiß diskutiertes Buch. Darin heißt es, ich zitiere, am 6. August 1945 um 8.16 Uhr vormittags wurde eine Atombombe mit einer Sprengkraft von 12,5 Kilotonnen ungefähr 270 Meter über dem Stadtzentrum von Hiroshima gezündet. Verglichen mit den heutigen Waffen war die Bombe klein. Sie würde in den mittlerweile bestehenden Arsenalen bloß zu den taktischen Atomwaffen gezählt werden. Nichtsdestoweniger war sie groß genug, um eine Großstadt mit einer Bevölkerung von ungefähr 340.000 Menschen innerhalb weniger Sekunden in eine Hölle zu verwandeln. In diesem einen Augenblick wurden Zehntausende von Menschen verbrannt, durch die Luft gewirbelt, erschlagen. Weitere Zehntausende erlitten Verletzungen oder wurden durch eine Strahlendosis verseucht, an der sie zugrunde gingen. Das Stadtzentrum wurde dem Erdboden gleichgemacht und in sämtlichen Stadtteilen kam es zu schweren Zerstörungen. Bis zu 8 Kilometer vom Punkt Null entfernt, dem Bodenpunkt unmittelbar unter dem Explosionszentrum, wurden die Stämme der Bambusbäume verkohlt. In einem Umkreis von 2 Kilometern wurden fast die Hälfte der Bäume entwurzelt. Auf einer Entfernung von nahezu 27 Kilometern zersplitterten die Fensterscheiben. Eine halbe Stunde nach der Detonation begannen sich Brände, die durch die Hitzewelle und den Einsturz der Häuser verursacht waren, zu einem Feuersturm zu vereinigen, der 6 Stunden andauerte. Von 9 Uhr vormittags bis zum Spätnachmittags fiel auf die westlichen Stadtteile ein schwarzer Regen, der den radioaktiven Niederschlag der Explosion wieder auf die Erde beförderte. Gegen Mittag erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, verursacht durch die merkwürdigen meteorologischen Verhältnisse, welche die Explosion ausgelöst hatten. 4 Stunden lang verwüstete er die Stadt und trug zur allgemeinen Zerstörung bei. Die Zahl der Menschen, die auf der Stelle getötet wurden oder ihren Verletzungen im Laufe der nächsten 3 Tage erlagen, wird auf 130.000 geschätzt. Zitat Ende. In dem Band mit dem Titel Unforgettable Fire sind Erinnerungen Überlebender zusammengestellt. Da wird berichtet, wie die Luft von Schmerzensschreien und Hilferufen der Verwundeten erfüllt war. Und als die Dunkelheit dann wich, sahen die Überlebenden auf eine andere Welt. Der Schriftsteller Yoko Ota schrieb, ich zitiere, ich konnte einfach nicht begreifen, wieso sich unsere Umgebung von einem Augenblick zum anderen so tiefgreifend verändert hatte. Ich dachte, es sei etwas, was nichts mit dem Krieg zu tun hätte, der Zusammenbruch der Erde, der am Weltende stattfinden soll und von dem ich als Kind gelesen hatte. Zitat Ende. Es gibt an dem Tag Prozessionen Verletzter vom Zentrum in Richtung auf die Außenbezirke. Einer berichtet, ich zitiere, sie hatten die Arme gestreckt und ihre Haut hing herab, nicht nur an ihren Händen, sondern auch im Gesicht und am Körper. Wenn es nur 1 oder 2 gewesen wären, hätte ich es mich vielleicht nicht so beeindruckt. Aber überall begegnete ich diesen Leuten. Viele starben am Straßenrand. Ich sehe sie immer noch vor mir, wie Geister zogen sie vorbei. Sie sahen nicht aus wie Menschen von dieser Welt. Zitat Ende. Dann kamen Wochen später die weiteren Phasen der Strahlenkrankheit, Immunschwäche, mangelnde Blutgerinnung bei Verletzungen, Haarausfall, innere Blutungen etc. Und Jonathan Schell schließt seinen Bericht, ich zitiere, was in Hiroshima geschah, ist noch nicht mal ein winziger Bruchteil dessen, was die heute auf der Welt vorhandenen Atomwaffen anrichten könnten. Der mehr als millionenfache Unterschied bezieht sich nicht nur auf die Größenordnung, er ist auch qualitativer Art. Die Autoren von Hiroshima und Nagasaki, eine Edition dieser Zeit, meinen, dass, und jetzt zitiert er aus diesem Werk, dass bei der verheerenden Zerstörung und bei dem wahllosen Massensterben im Verlauf einer Atombombenexplosion es zum tiefgreifenden Verfall aller Ordnungs- und Daseinsregeln kommt, mit einem Wort, zu einem Zusammenbruch der Gesellschaft selbst. Und dass deshalb das Wesen atomarer Vernichtung in der Totalität ihres Einwirkens auf Mensch und Gesellschaft liegt. Zitat Ende. Und Schell fügt hinzu, das trifft natürlich auch auf einen Holocaust zu, nur dass es dabei nicht mehr um einzelne betroffene Städte geht, sondern um Nationen, Ökosysteme und die Ökosphäre der Erde. Zitat Ende. Ja, soweit aus diesem vielgelesenen Buch von Jonathan Schell. Die Wochenzeitung Die Zeit hat diese Auszüge, aus denen ich Ihnen vorgelesen habe, 1982 abgedruckt. Es war die Zeit der Nachrüstungsdebatte. Vergleiche übrigens zwischen Holocaust und Atomkrieg waren damals kein Problem, sie waren damals selbstverständlich. Und ich will Ihnen gleich einige Sätze aus dem Zeitkommentar von Josef Joffe vorlesen, die sich gegen diese Art der Erinnerung an Hiroshima, wie Jonathan Schell sie betreibt, gerichtet haben. Da schreibt der Journalist, Entschuldigung, Zitat Anfang, die Pax Atomica ist ein Frieden im Schatten des Schreckens. Er beruht auf Waffen, die immer schärfer geschliffen werden, um sie so immer unbrauchbarer zu machen. Das atomare Schwert darf die Scheide nie verlassen, aber gerade deswegen müssen wir bereit sein, es zu ziehen. Um die Welt zu retten, müssen wir damit drohen, sie zu vernichten. Die Paradoxa des Atomzeitalters lassen sich bis zur geistigen und moralischen Erschöpfung fortführen. Sie lassen sich nicht auflösen. Als natürliche Folge wächst der Wunsch nach Verdrängung. Die große Mehrheit der Menschheit in Häkchen vergisst, indem sie sich zielstrebig weigert, über das Undenkbare nachzudenken, indem sie Bürokraten und Militärs überlässt, was scheinbar wieder ja wahnsinnig ist. Andere bieten ihre Abwehrmechanismen im Gewande radikaler Lösungen an, die keine sind. Ihre Methode ist die ritualisierte Form der Verdrängung, der Exorzismus. Erlösung ist demnach nur möglich, wenn die Waffen ausgetrieben sind, die den Frieden um den Preis der dräuenden Menschheitsvernichtung erhalten. Zu dieser Gruppe gehört auch Jonathan Schell, dessen Buch »The Fate of the Earth«, die zeitgeistgemäß zur Bibel der amerikanischen Friedensbewegung geworden ist, er schürt die Atomangst mit den Mitteln des verbalen Overkills. Mit lustvoll morbider Akribie schildert Schell die Folgen eines totalen Atomkriegs, der zur Auslöschung der menschlichen Spezies führen könnte. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken schon, was für Fragen hier auf uns zukommen. Zunächst das tückische Problem, das sich in der Alternative dramatisieren oder verharmlosen ausspricht. Dramatisieren oder verharmlosen. Das ist eine Alternative, die hat die Atomdebatte bis heute begleitet und sie ist von der Atomdebatte aus zu einem wichtigen Wahrnehmungsmuster in dem Gesamtbereich der ökologischen und technischen Risiken gewandert. Dramatisieren oder verharmlosen, was soll ich sagen? Der Teppichboden oben im 5. Stock KG4, ja, verseuchend, vergiftend oder was? Cyborgs, sollen wir das dramatisieren oder verharmlosen? Nanotechnik, dramatisieren oder verharmlosen, etc. Sie kennen das. Und was in dieser Alternative sehr unsicher wurde, ist das, was man naiverweise früher mal das Reale genannt hat. Nicht? Wie lautet nochmal dieser Kommentar von Joffe, den ich vorgelesen habe? Nicht? Er, Schell, schürt die Atomangst mit den Mitteln des verbalen Overkills. Nicht? Verbal, real, realer Overkill, verbaler Overkill, Realangst oder eingeredete, simulierte Angst. Überhaupt, wie verlässlich ist Angst für die Realitätswahrnehmung? Brauchen wir überhaupt noch Angst, echt Angst, oder reicht einfach nur der Schauer bei der vorgestellten Angst in den Medien dargeboten mit lustvoll morbider Akribie, um dann hinterher zu sagen, aber das ist ja nur Kino, wenn die Hochhäuser brennen, eben bis zum 11. September und dann passiert das wirklich. Die ganze Frage der Medien gehört hierher, ich werde das noch entwickeln. Hat die Atomfrage nach Hiroshima vielleicht etwas mit der Lust am Untergang zu tun, die durch die mehr als reale Möglichkeit des Overkills nur gesteigert werden kann? Ist Apokalypse eine irreale Konstruktion oder kann es Apokalypse wirklich geben und so weiter? Diese Paradoxa des Atomzeitalters, von dem der Journalist Joffe schrieb, eben um die Welt zu retten, müssen wir damit drohen, sie zu vernichten. Diese Paradoxa führen dazu, dass wir uns auch über das Zynische und das Obszöne und das Morbide verständigen müssen. Das Verschwinden der Verantwortung gehört dazu und das Zynisch-Obszöne Morbide hängen zusammen. Auf dem Höhepunkt der Nachrüstungsdebatte 82, 83 erscheint punktgenau und hellsichtig Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft. Ja, so viel zunächst zum Einstieg. Fragen wir zunächst einmal schlicht, ethisch naiv, handlungstheoretisch, wer war der Täter? Wer hat Hiroshima zu verantworten? Und man könnte an drei Individuen erinnern, sozusagen exemplarische Individuen, an Julius Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe, wie er genannt wurde, an Harry S. Truman, dem amerikanischen Präsidenten, der den Befehl gab, die Atombombe abzuwerfen, über Hiroshima, und an Claude Easley, dem Kommandanten des Wetterflugzeugs über Hiroshima, der Enola Gay, dem Flugzeug mit der Bombe namens Little Boy, das Go-Ahead-Zeichen gab. Ohne Physiker keine Bombe, ohne Politiker kein Einsatz, ohne Piloten keine Durchführung. Und ich werde zuerst über diese drei Personen sprechen, um daran exemplarisch das eigenartige Verschwinden der Verantwortung ihnen zu skizzieren. Ein Verschwinden der Verantwortung, das dann in manchen postmodernen Diskursen als Tod des Subjekts, als Ende des Subjekts, im Sinne eines, als Ende eines verantwortlichen Subjekts thematisiert wurde. Und ich werde das dann weiterführen in deutsch-französischen Perspektiven, insbesondere im Vergleich von Günther Anders und Jean Baudrillard. Ja, fangen wir an mit Julius Robert Oppenheimer, Vater der Atombombe, Dramatisierung oder Verharmlosung. Nun, das wird uns begleiten. In der Sache J. Robert Oppenheimer, da ist der Fall klar, das ist nämlich dramatisiert worden, und zwar von einem Dichter, Heiner Kippert, 1922 bis 1982, Träger des Nationalpreises der DDR 1953, dann aufmüpfiger Schriftsteller der DDR 1959 in die BRD geflohen, übergesiedelt. Und dieses Stück in der Sache J. Robert Oppenheimer erschien 1964. Es wurde sehr berühmt, es war das meistgespielte Stück der ganzen Saison. Es ist ein Drama, aber eine Dramatisierung des dokumentarisch belegten Verhörs, dem 10 Jahre zuvor, 1954, Oppenheimer vor der amerikanischen Atomenergiekommission unterzogen wurde. Die Lebensdaten von Oppenheimer gebe ich Ihnen vielleicht auch noch. 1904, Jahrgang 1904, 1967 gestorben. Was Kippert gemacht hat, ist die Dramatisierung dieses Verhörs, in dem die Loyalität Oppenheimers gegenüber der amerikanischen Regierung angezweifelt wird. Ihm wird nämlich vorgeworfen, die Entwicklung der Wasserstoffbombe verzögert zu haben. Und geklärt werden soll, ob Oppenheimer weiterhin die Sicherheitsgarantie erteilt werden kann und damit die Möglichkeit, an geheimen, interessanten Militärprojekten mitzuarbeiten. Grundlage der Kippertschen Dramatisierung ist die Abschrift des Verhörs von 1954. Das Verhör dauerte eine Woche von morgens bis abends und ergab insgesamt 992 eng bedruckte Seiten höchst lesenswerter Literatur. Das ist ein komplexer und irritierender Dialog zwischen dem schwankenden und sich ambivalent äußernden Atomphysiker Oppenheimer und Roger Robb, dem Inquisitor, wenn man so will, der die Untersuchung führt. Roger Robb, ein Entweder-Oder-Mann, dem es gelingt, auch Oppenheimer immer wieder in die Enge zu treiben. Ein Leser dieses Protokolls, der französische Dichter und Politiker André Malraux, 1996 ins Pantheon überführt, der soll, als er das Protokoll gelesen hatte, gesagt haben, er könne überhaupt nicht verstehen, weshalb dieser bedeutende Physiker sich von seinem Hauptgegner Roger Robb so oft eine ganz unwürdige Behandlung gefallen ließ. Malraux sagte, nicht, er hätte sich voller Selbstbewusstsein aufrichten sollen und ausrufen sollen: Messieurs, la bombe atomique, c'est moi. Das war André Malraux, natürlich eine charakteristische Applikation einer berühmten Formel Ludwigs des 14. Das ist auch bei Malraux, wie soll man sagen, aus dem Herzen gesprochen und sagt auch etwas über die dominante Haltung in der Atompolitik Frankreichs bis heute und auch die dominante Haltung zur Ökologie. Nicht, das ist eben vom royalistisch-patriotischen Erbe der Grandeur und Indépendance nicht zu trennen. Also nun, la bombe atomique, c'est moi, hat Oppenheimer nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Bei Kippert, in dem Drama von Kippert, stellt sich Oppenheimer im Schlusswort die Frage, ich zitiere diese Kippert-Dramatisierung, ob wir den Geist der Wissenschaften nicht wirklich verraten haben, als wir unsere Forschungsergebnisse den Militärs überließen, ohne an die Folgen zu denken. Zitat Ende. Mit dieser Formulierung war der Dramatisierer Kippert aber von der Verhörabschrift abgewichen, was den Protest Oppenheimers erregte. Oppenheimer sagte, er habe nie bedauert, an der Herstellung der Atombombe beteiligt gewesen zu sein. Außerdem sagte er, sollten sich die deutschen Dichter um Auschwitz kümmern. Das Verhör sei überhaupt eine Farce gewesen und keine Tragödie wert. Nun, daraufhin hat Kippert geantwortet, also er hat auf den leibhaftigen Widerspruch seiner literarischen Hauptfigur geantwortet mit einem programmatischen Titel, nämlich Wahrheit wichtiger als Wirkung. Das war in der Zeitung Die Welt von 1964. Und da findet sich dann auch die Bemerkung von Kippert, ich zitiere, es ist natürlich Unsinn, etwa Auschwitz mit Hiroshima entschuldigen zu wollen und ich habe einen solchen verbrecherischen Unsinn nie vertreten. Aber es muss doch auch nach Auschwitz einem deutschen Schriftsteller erlaubt sein, Kernfragen seiner Zeit zu behandeln. Zitat Ende 1964. Und Sie merken vielleicht in diesen Auseinandersetzungen die gegenseitigen Blockierungen, die hier am Werke sind, nämlich die gegenseitigen Antis, nicht? Die Blockierung von Antikommunismus, von Antifaschismus, von Antikapitalismus, die gegenseitigen Blockierungen, die in diesem Teil ja auch ein Stück weiter aufgeklärt werden. Ja, ich will nun nicht die 992 Seiten Ihnen referieren, sondern ich will nur eine Passage aus den Protokollabschriften vorlesen, damit Sie einen Eindruck bekommen, also jetzt nicht die Dramatisierung von Kippert, sondern jetzt das Originalprotokoll Robb und Oppenheimer. Robb: Hätten Sie sich dem Abwurf einer thermonuklearen Bombe auf Japan aus moralischen Skrupeln widersetzt? Oppenheimer: Ich glaube, das hätte ich. Robb: Widersetzten Sie sich dem Abwurf einer Atombombe auf Hiroshima aus moralischen Skrupeln? Oppenheimer: Wir äußerten, Robb, ich frage, was Sie taten, nicht wir. Oppenheimer: Ich gab meinen engsten Ausdruck und äußerte Gründe, die dagegen sprachen. Robb: Sie meinen, Sie argumentierten gegen den Abwurf der Bombe. Oppenheimer: Ich brachte Gründe vor, die gegen den Abwurf sprachen. Robb: Gegen den Abwurf der Atombombe? Oppenheimer: Ja, aber ich unterstützte diese Argumente nicht ausdrücklich. Robb: Sie meinen, dass Sie, nachdem Sie, wie Sie es selbst ganz ausgezeichnet gesagt haben, Tag und Nacht 3 oder 4 Jahre lang an der Fertigstellung der Atombombe gearbeitet hatten, das Argument vorbrachten, sie solle nicht verwendet werden? Oppenheimer: Nein, ich trat nicht dafür ein, dass sie nicht verwendet werden solle. Ich wurde vom Kriegsminister gefragt, was die Ansichten der Wissenschaftler wären. Ich gab ihm Argumente, die dagegen und solche, die dafür sprachen. Robb: Aber Sie sind doch für den Abwurf der Atombombe auf Japan eingetreten. Oppenheimer: Was verstehen Sie unter Eintreten? Robb: Sie halfen das Ziel aussuchen, nicht wahr? Oppenheimer: Ich tat nur meine Arbeit, die Arbeit, die ich tun sollte. Ich war in Los Alamos nicht in der Lage, politische Entscheidungen zu treffen. Ich hätte alles gemacht, was man von mir verlangt hätte, einschließlich Bomben aller verschiedenen Formen, wenn ich sie nur für technisch herstellbar gehalten hätte. Rob, Sie würden also auch eine thermonukleare Bombe hergestellt haben, nicht wahr? Oppenheimer, ich konnte es damals nicht. Rob, danach habe ich Sie nicht gefragt, Doktor. Oppenheimer, ich hätte daran gearbeitet. Rob, wenn Sie nun die thermonukleare Bombe in Los Alamos entdeckt hätten, dann hätten Sie das getan. Wenn Sie sie hätten entdecken können, hätten Sie das getan, nicht wahr? Oppenheimer, oh ja, und so weiter und so weiter und so weiter. Sie merken, das ist ein eigenartiges Verhör. Oppenheimers Antworten sind schwach und wenn Sie das Ganze sich vornehmen, das sind Turbulenzen von Selbstdementis, eine aufgespaltene und zersplitterte Argumentation, die auch eigentlich nur gewaltsam auf irgendeine Linie zu bringen ist. Oppenheimer, das ist eine uneindeutige Angelegenheit und ich denke, das ist das Wichtige und Wirksame daran, dem nachzugehen ist. Ich will, weil es geht ja um die Rolle von Wissenschaft und Militär, im Folgenden ausgehend von der Erinnerung an dieses neuzeitliche Projekt der Naturforschung und technischen Beherrschung der Natur und im Zusammenhang mit den Stationen von Oppenheimers Biografie versuchen, dieses Feld der ethischen Problematisierung zu umreißen. Das gibt einen kleinen Mini-Exkurs mit vier Punkten. Vier Punkten. Erstens Steigerung menschlicher Macht. Zweitens Publizität. Drittens Irreversibilität. Viertens Rivalität. Also zunächst zur Steigerung menschlicher Macht. In dem neuzeitlichen Projekt der Naturforschung galt es lange, lange Zeit als evident und unbezweifelbar, dass Wissenschaft an und für sich eine gute Sache ist. Wissenschaft ist in sich selbst ein ethisches Projekt. Naturwissenschaftliche Forschung ist in sich ein ethisches Projekt, weil sie, um das in alten Formulierungen zu sagen, weil sie liebevolle Hingabe an die Natur ist, um eine begriffliche Ordnung in ihr zu entdecken. Wissen von der Natur herzustellen ist in sich gut, weil nur der die Natur richtig betrachtende Mensch der Natur gerecht wird. Dass man das gute Wissen über die Natur zu bösen Zwecken nutzen konnte, ist auch schon früh bekannt gewesen und hat zu der ja heute immer noch im Betrieb befindlichen Unterscheidung zwischen reiner Forschung und unsauberer Anwendung geführt. All das ist Jahrhunderte hin und her diskutiert worden. In Europa, neuzeitlich betrachtet, legitimiert sich die Naturforschung mit der Formel von Francis Bacon, ich zitiere, die Ursache und Bewegungen sowie die verborgenen Kräfte in der Natur zu ergründen und die Grenzen der menschlichen Macht so weit wie möglich zu erweitern. Das ist jedenfalls der Zweck der Gründung des Hauses Salomon in der Baconschen Utopie Neuatlantis von etwa 1623. Neuatlantis, ein Projekt, an deren Verwirklichung wir Europäer ja immer heute noch arbeiten, denn das Ziel lautet eben, die Grenzen der menschlichen Macht so weit wie möglich zu erweitern. Ja, und was kann daran schlecht sein? Dieses Ziel verfolgt auch Oppenheimer, der als junger amerikanischer Physiker in den 20er Jahren dorthin ging, wohin man gehen musste, wenn man etwas über die Materie wissen wollte, nämlich nach Göttingen. Hier fanden sich seit 1921 ein berühmtes Trio zusammen, das mit geradezu religiöser Begeisterung dabei war, eine neue Naturschau zu entwerfen, nämlich der Mathematiker David Hilbert, der Physiker Max Born und der andere Physiker James Franck. Und was da in den Lehrveranstaltungen über Materie diskutiert wurde, das war sehr aufregend und vor allem sehr spekulativ. Ich zitiere aus einer Schilderung von Robert Jung. Es ging in diesen Debatten um tiefste erkenntnistheoretische Fragen. War durch die Entdeckung der Atomphysik die Zweiheit zwischen dem beobachteten Menschen und der Welt, die er beobachtete, aufgehoben? Gab es also keine wirkliche Trennung mehr zwischen Subjekt und Objekt? War es möglich, zwei sich gegenseitig ausschließende Aussagen über die gleiche Sache dennoch von einem höheren Standpunkt aus beide als richtig anzusehen? Durfte man es wagen, die enge Verknüpfung von Ursache und Wirkung als Grundlage der Physik aufzugeben? Konnte es dann aber überhaupt noch Naturgesetze geben? Ließen sich überhaupt noch schlüssige wissenschaftliche Voraussagen machen? Ja, Göttingen 20er Jahre, was ist das? Das ist theoretischer Radikalismus in der Physik. 1926 kommt der junge Student Oppenheimer nach Göttingen und für fast alle, die an der Entwicklung der Atomenergie später, die da mitgearbeitet haben, waren irgendwann zwischen 1924 und 1932 mal in Göttingen. Oppenheimer wird promoviert 1927 von Max Born in Göttingen. Er bleibt dann 2 Jahre in Europa. Leiden, Zürich sind noch Stationen. 1929 geht er dann als Physiker an die University of California in Berkeley. Nun muss man sagen, Oppenheimer selbst hatte eigentlich keinen Anteil an dem Geflecht von Entdeckungen, die in den 30er Jahren dann die Gemeinde der Atomphysiker machte. Es gelang, die Festung Atom, so nannte man das, zu erobern. Und es gab auch von Anfang an ein Wissen darum, dass dies für die Menschheit insgesamt ein schicksalhaftes Wissen ist. Ein Wissen, dass eben die Bacon'sche Zwecksetzung, die Grenzen der menschlichen Macht so weit wie möglich zu erweitern, eben doch einen ganzen Schritt nach vorn brachte. Ja, Steigerung menschlicher Macht. Nun kommt der zweite Schritt. Publizität. Ein Physiker, der mitgearbeitet hat, Leo Szilard, ungarischer Physiker, zog aus der Entdeckung des Neutron in den 30er Jahren rasch politische Schlüsse und wandte sich bereits ab 1935 an eine Reihe von Kollegen mit dem Vorschlag, die Forschungsergebnisse nicht zu publizieren. Und zwar nicht zu publizieren, um missbräuchliche Anwendungen zu verhindern. Diese Frage der Publizität, der Information ist heikel. Soll man alles publizieren, was man als Forscher herausgefunden hat? Und da setzt bis heute eine ethische Problematisierung entstanden in dieser Zeit, die sich bis heute fortsetzt. Und zwar sowohl im Bereich der Naturforschung wie auch der Medien, der Nachrichten etc. Soll man alles publizieren? Ich meine, für die Aufklärer war es selbstverständlich. Natürlich muss alles publiziert werden. Ein anderer Physiker, Paul Langevin, hat in den 30er Jahren dann eine weitere Dimension gesehen, das ist mein Punkt 3, Irreversibilität. Also nicht nur das Publikationsproblem und der Missbrauch der publizierten Entdeckung, sondern zusätzlich die schon mit den Experimenten erfolgte irreversible Freisetzung von Stoffen, die höchst gefährlich sind. Einem aus Hitlerdeutschland geflohenen Studenten sagte Langevin, zitiere, Sie nehmen das alles viel zu schwer. Hitler wird sich wie alle Tyrannen in absehbarer Zeit den Hals brechen. Mir macht etwas anderes weit mehr Sorgen, etwas, das die Welt, wenn es in falsche Hände gerät, stärker gefährden kann als dieser ephemere Narr. Etwas, das wir im Gegensatz zu ihm nie mehr loswerden können, das Neutron. Zitat Ende. Es gibt ein Problem, nämlich Das Irreversible. Dass man Kernspaltung und Kettenreaktion zum Bau von Bomben nutzen konnte, das ist nicht nur Oppenheimer, sondern vielen Physikern gleich durch den Kopf gegangen. Und als absehbar war, dass die Bombe theoretisch möglich war, da traten 1939 einige Physiker an den amerikanischen Präsidenten Roosevelt heran, um ihn darüber aufzuklären. Roosevelt sah, wie wichtig die Sache ist, und dann begann das Projekt. überhaupt die Mutter aller Projekte. Die Mutter aller Projekte, überhaupt der Projektförmigkeit von Wissenschaft. Da fängt das an, das Alamos-Projekt, das erste Projekt überhaupt. Ja, meine Damen und Herren, warum musste die Bombe gebaut werden? Und diese Frage ist in der Literatur endlos hin und her gewälzt worden und die Antwort ist von kaum zu überbietender Schlichtheit: Sie musste gebaut werden, damit der andere sie nicht baut. Und der andere, das war eben 39 Hitler. Später werden das die Russen sein, irgendwann werden das andere sein, was weiß ich, die islamistischen Fundamentalisten oder irgendjemand wird es sein. Das heißt, wir sind bei Punkt 4 der Rivalität. Der Rivalität. Und hier kommen wir auch noch in einen Kernbereich ethischer Problematisierung. Der andere. Der andere ist da. Bedeutendes Thema auch bei Levinas. Und Sie kennen diese Argumentationsfiguren mit den anderen, die auch immer da sind. Der Rivalität. Also, wenn wir jetzt nicht in der Bundesrepublik die Gentechnologie vorantreiben, dann tun es andere. Andere tun es aber anders als wir. Vielleicht schlechter. Möglicherweise gegen uns. Und darum müssen wir es selber tun. Dann haben wir es nämlich unter unserer prinzipiell tadellosen Verantwortung. Das heißt, wir, weil wir wir sind, werden die Erfindung nicht missbrauchen, weil wir uns unsere Regeln geben. Die anderen tun das auch, aber das sind ihre Regeln und die sind eben anders. So einfach ist das. Ja, meine Damen und Herren, resümieren wir vielleicht nochmal die Dimensionen des Problems. Also Punkt 1, Naturforschung ist gut, weil sie die Grenzen der menschlichen Macht erweitert. Das ist das Bacon'sche Argument, Wissen ist Macht, prima, das ist ethisch einwandfrei, wenn man sich neuzeitlich optimistisch die menschliche Macht über die Natur als etwas Gutes vorstellt. Naturforschung ist in sich gut, sie klärt auf über Epidemien, Naturkatastrophen etc. Wir verlieren die Angst vor geheimnisvollen Dämonen und bösen Geistern, die gibt es nämlich gar nicht. Somit gehört eben zur Hauptsache zweitens die Publizität. Publizität ist missionarischer Herkunft. Allen soll verkündet werden, was das Wahre ist. Nicht wahr? Monotheistisch. Wahr ist, es gibt nur einen Gott und nicht so viele. Neuzeitlich wahr ist eben, die Erde ist keine Scheibe, sondern eine Kugel, nicht wahr? Bitte weiter sagen. Publizität. Die Wahrheit muss überhaupt immer publik gemacht werden. Es gibt natürlich den bösen Gebrauch der Wahrheit, der liegt aber nicht an der Sache, sondern am Nutzer, am User. Der User macht immer die Fehler, ist doch klar. Der Mensch kann seine bösen Taten bereuen, das ist reversibel. Moralische Umkehr ist möglich, eben auch durch missionierende Publizität. Aber was Eingriffe in die Materie angeht, gilt eben drittens auch Irreversibilität. Denn Dinge können nicht bereuen, seit sie entzaubert sind. Bestimmte Experimente lassen sich wiederholen, aber nicht rückgängig machen. Jedenfalls nicht in Zeiten, in denen wir handeln können. Die Irreversibilität macht Optimisten natürlich nie ein Problem. Da Optimisten im Sinne des wissenschaftlichen Fortschritts immer davon ausgehen, dass unsere Nachfahren viel, viel klüger sind als wir. Und sie können auch viel mehr. Die Probleme, die meine Generation in der Ökosphäre zu verantworten hat, sie werden das alles lösen. Und was sie nicht lösen, werden ihre Kinder lösen. Nicht wahr? Die Probleme, die wir jetzt verursachen, werden ja unsere viel, viel schlaueren Enkel lösen, weil die Menschheit ja auch immer schlauer geworden ist und sie wird noch schlauer werden. Vierter Punkt. Wo eine Steigerung menschlicher Macht möglich ist, also Know-how da ist, entsteht immer auch das Problem der Rivalität. Und Rivalität meint ganz schlicht, soziologisch gesagt, der andere tut dasselbe. Der andere tut dasselbe. Also er baut auch eine Atombombe. Er macht auch einen gentechnischen Großversuch. Er lebt gefährlich, weil er dies tun könnte und weil ihm das zuzutrauen ist, dass er das macht. Ja, vernünftigerweise kommen wir ihm besser zuvor. Dann haben wir es unter eigener Kontrolle. Das ist, ja, was ist das? Ein magisches Viereck. Ein magisches Viereck. Steigerung menschlicher Macht, Publizität, Irreversibilität, Rivalität Und dieses Viereck hat sich seit Hiroshima vervielfältigt in die verschiedensten Dimensionen technischer Naturbeherrschung hinein und begleitet seitdem alle Debatten, die die Beherrschung der Natur, das Naturverhältnis des Menschen, technologische Entwicklung betreffen, die eben etwas mit der zunehmenden Seinsschwäche zu tun haben. Sie erinnern sich als Wattimo, was ich in den ersten Stunden gesagt habe, die Schwäche des Seins, die mit zunehmender Seinsschwäche sich als ein Technikverhältnis des Menschen darstellt. Man kann es auch so sagen, seit dieser Zeit, seit Oppenheimer, sind die wissenschaftlich-technischen Probleme und die politischen Probleme, allgemeine Gattungsfragen, hochspezielle Fachdiskurse in einer kaum entwirrbaren Weise verflochten und sie stellen sich überdies in Bildern dar, die man als künstliche Mythen bezeichnen kann oder als Moleküle von Science and Fiction, Science Fiction, Bilder, die dazu verführen, sie als virtuelle Realitäten zu installieren. Ja, und jetzt haben wir den Klimagipfel in Kopenhagen und da stellt sich heraus, da gab es ein Institut und die haben irgendwie falsch gerechnet. Vielleicht waren es Sonnenflecken oder sowas ist es denn, nicht? Real, irreal. Dieses Gemisch von Politik, Wissenschaft und Fantastik, dem lohnt es sich nachzugehen und damit werde ich in der nächsten Stunde weitermachen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus